Marines, wax and Coast Guardsmen too. This is your station, broadcasting only for you, bringing you music, news, entertainment from home. With you on the road to Berlin is the AFN.
Ja, wer ein bisschen Englisch kann, wird es verstanden haben. Wer da Unterhaltung zum Beispiel brachte, der AFN, American Forces Network. Und wer sich ziemlich gut auskennt, ist Kai Ludwig. Immer mal wieder zu Gast im Medienmagazin, wenn es darum geht, ich sag mal so Geschichte von Radiostationen, technische Begleitumstände, Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle und so weiter zu analysieren. Aber heute sind wir da, Kai, weil es geht nicht um den AFN, aber es geht um diese Rundfunktradition. Sag mal ganz kurz, bevor wir noch eine Musik spielen, wir können ja nicht alles zuquatschen heute hier. AFN, wann zum ersten Mal in Berlin gewesen und gesendet, weißt du es?
Nicht, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, also als alliierte Streitkraft gekommen, zusammen mit den Briten und Franzosen. Und deswegen gibt es eine langjährige Tradition in Berlin, was ja fremdsprachige Sender in Kombination mit der alliierten Besetzung von Berlin die Folge hatte. Und diese Tradition lebt bis heute fort. Und darüber werden wir reden, aber erst nach der nächsten Musik.
I was too young for you.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und wir müssen jetzt mehrere Sendernamen nennen, also bitte nicht verwirren lassen. Es ist Radio 1, aber wir sprechen zum Beispiel über KCRW. Kai, vielleicht erstmal zu diesem Namen. KCRW Berlin hat jetzt am 16. Oktober den Sendebetrieb aufgenommen auf der 104,1 Megahertz in der Schöneberger Winterfeldstraße als Nachfolgeprogramm für NPR, was dort ausgestrahlt wurde. Aber jetzt trotzdem nochmal. Ich habe im Tagesspiegel gelesen, dass das K ein sogenanntes Call Sign ist. Beim Kollegen Huber habe ich das gelesen.
Ja, ein sogenanntes Rufzeichen, also auf Deutsch zum Beispiel DCF. Dieser Zeitzeichensender für ein Radiouhr auf 77 Kilohertz. Diese Rufzeichen gibt es einfach in Europa bei Rundfunksendern nicht, aber in den USA schon.
Und grade, warum ist USA K?
Das ist mal international von der Internationalen Fernmeldeunion so festgelegt worden. Westbereich der USA K, Ostbereich W oder W dann eben auf Englisch, Deutschland D und so weiter.
Macht aber jetzt erstmal, ist einfach so festgelegt
worden. Ist einfach so festgelegt worden, wird einfach von der Behörde zugeteilt, dieses Rufzeichen.
So, dann gehen wir weiter. KC, das C steht für College, warum?
Ja, es gibt einen, also Betreiber, der, es gab ja bei diesen Rufzeichen, gibt es so die Praxis, das ein bisschen mit Bedeutung aufzuladen, jedenfalls in der Vergangenheit. Und da hat man sich nun gedacht, KCRW, College Radio Workshop. Und zwar der Betreiber ist das College, das städtische College, kann man vielleicht vergleichen mit einer deutschen Fachschule in Santa Monica bei Los Angeles. Und zwar kam das einfach daher, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man dort angefangen mit einer Ausbildung im Bereich des UKW-Rundfunks in dieser Technik.
Okay, verstehe ich. K haben sozusagen alle und C nur die mit dem College. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
Naja, ein Beispiel, vielleicht mal ein anderes Beispiel. Es gibt ja auch die Universität von Los Angeles, die macht ja auch einen Radiosender, wenn man jetzt fragt.
Lass mich raten, dann steht ein U da.
Es steht ein U da zum Beispiel, genau, richtig. Wir können uns das ja mal anhören. Die machen nämlich das hier.
This is KUSC 91.5 FM and HD1, Los Angeles and Orange County. Worldwide at KUSC.org. Classical KUSC is a broadcast service of the University of Southern California.
Gut, die US-Amerikaner haben ja sowieso eine besondere Affinität zu unsinnlichen Namen, sage ich mal jetzt. Also wenn alle Stationen so heißen, kann man ja also die Buchstaben auch mal durcheinander bringen. Aber auch ihre Nummerierung der Straßen, die ist manchmal ganz praktisch, ne, wenn man weiß, da ist die erste Straße und dahin ist dann die zehnte. Aber es ist irgendwie immer so ein bisschen unsinnlich, wenn man durch unsere Straßen läuft und dann...
Man sollte in diesen Rufzeichen einfach nicht zu viel Sinn darin legen. Ist einfach okay. Nur eine Kennung der Behörde.
Aber wir müssen noch drei Buchstaben analysieren. NPR, National Public Radio, das ist kein Radio.
Das ist ein etwas kompliziertes, das US-amerikanische System. NPR, National Public Radio. Die Finanzierung, es gibt ja eine Bundesfinanzierung, die geht nicht direkt an NPR, sondern die geht an die eigenen Einzelnen.
Nee, nochmal erstmal zurück. Also NPR ist kein Radio, sondern ist ein Network aus verschiedenen Radiostationen und die Dachmarke sozusagen ist das. Ne?
Es ist, sag ich mal, ein Produzent von Programmen. Für alle möglichen, es gibt ja in den USA keinen zentralen Radiosender, es gibt ja nur lauter solche lokalen Stationen, wie eben zum Beispiel KCRW, insgesamt 10.000 Stück. Und deshalb, man kann nicht einfach ein landesweites Netzwerk aufziehen mit einer Senderkette, wie man das hier in Deutschland kennt. Deutschlandfunk zum Beispiel, geht dort nicht. Da gibt es eben diese vielen Mitgliedsstationen.
Aber, und jetzt kommt es wieder, in Berlin sendete NPR bislang aber dann doch wieder irgendwie
das
selbst.
Das war ein Sonderfall. Wie Sie sagten, das war der einzige Radiosender, den NPR tatsächlich selbst betrieben hat. Und das konnten sie sich jetzt schlichtweg nicht mehr leisten.
Weil, und das hängt mit der Trump-Regierung zusammen, das haben wir ja mal im Medienmagazin besprochen, der hat die Mittel für NPR zusammengekürzt, weil er auch der Auffassung war, das braucht man alles nicht, die sollen sich selber finanzieren. Also verstehe ich sogar ein bisschen aus der Logik, wenn man was streichen muss im Staatshaushalt, kann man sagen, wir haben so eine große Spendentradition, das kriegen die irgendwie von alleine hin, aber mit der Konsequenz, dass hier in Berlin plötzlich dann gesagt wurde, dann können wir nicht mehr.
Dann können wir nicht mehr, das wäre das Ergebnis gewesen.
Und, also vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen, wie viele Millionen Dollar haben die bekommen?
Es waren knapp 500 Millionen im Jahr. Sind es auch jetzt noch im Rahmen einer Übergangsregelung, was das mal wird sich zeigen müssen.
Genau, und Eleni Klotzikas hat John Kornblum interviewt, der auch schon bei NPR Berlin dabei war. Ehemaliger Botschafter, war jahrelang auch im, ja, ich sag mal, in politischer Mission unterwegs, ist jetzt eher so im Immobilienbereich zuständig, aber er ist immer noch ein großer Freund des National Public Radios und hat mit einigen Freunden, mit einer Gruppe von Menschen sich um diese Frequenz beworben und Geld gesammelt. Und wie gesagt, seit 16. Oktober sendet er, obwohl NPR ja einfach dicht gemacht hat. Aber genau das war die Frage, die Eleni ihm stellte.
Ja, gerade weil NPR eingestellt wurde und das würde bedeuten, dass es keinen amerikanischen Rundfunk in Berlin geben würde. Und gerade zu diesen sehr bewegten Zeiten, wo Information, auch gute, objektive Information sehr wichtig ist, meinten wir, eine Gruppe von uns, dass es sehr wichtig sei, diesen Sender immer am Leben zu halten und aber auch berlinerisch zu machen, eine Sendung aus Berlin und nicht aus Washington.
Als Partnerprogramm ist KCRW ein Sender, der ein College-Radio aus Santa Monica ist. Warum passt das besonders zu Berlin?
Na, erstens, weil die Leute wirklich sehr gut sind. Das ist einer der wichtigsten und auch erfolgreichsten NPR-Sender in Amerika. Zweitens, weil Berlin und Los Angeles seit Jahren, seit 50 Jahren sogar, miteinander Partnerschaftsstädte sind in der Städteverschwörungsbewegung. Und es gibt auch eine ziemlich lange gemeinsame Geschichte, zurück schon auf den Jahr, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Und deshalb ist die Stimmung ist richtig, die Kompetenz von KCRW ist richtig, KCRW interessiert sich auch für Berlin, also das Paket war perfekt.
Wird sozusagen eine Radiobrücke zwischen Los Angeles und Berlin gebaut dadurch?
Ja, gibt es schon, glaube ich. Wir haben schon seit 3 oder 4 Jahren mit KCRW gearbeitet. Wir haben auch Programme von ihnen übernommen, jetzt mehr. Und die haben nicht so viele, aber einige kurze Sendungen, die wir hier produziert haben, auch auf ihre Welle gesendet. So die Partnerschaft existiert schon seit einiger Zeit und jetzt, dass wir hier sozusagen die volle Kontrolle haben, dass wir das Programm hier bestimmen können, was vorher nicht der Fall war, werden wir bestimmt mehr von Los Angeles haben.
Warum passt Los Angeles zu Berlin?
Ja, die sind sehr ähnliche Städte, auch bei allen Unterschieden. Das Klima in Los Angeles ist ganz anders als in Berlin. Die Entfernung ist ziemlich groß. Aber das sind beide neue Städte, die wirklich aus dem Nichts gebaut wurden. Und die immer sozusagen Wegbereiter waren in verschiedenen technologischen, aber vor allem kulturellen Bereichen. Und die Stimmung in Los Angeles ist natürlich ein Riesenstadt mit verschiedenen Nationalitäten. Aber Berlin hat auch zunehmend verschiedene Nationalitäten. So, die Struktur und die Stimmung der Städte passen sehr gut zusammen.
Welche Themen möchte KCRW Berlin aufspüren?
Ja, wir wollen im Gegensatz zu allen anderen ausländischen Sendern hier ein Sender für Berlin sein. Das heißt auf Englisch, weil es auch eine wachsende, englisch sprechende Gemeinde hier gibt. Nicht nur Amerikaner oder Engländer, sondern auch viele, viele Menschen, die aus anderen Staaten gekommen sind, die kein Deutsch sprechen, aber die Englisch sprechen. So die Gemeinde ist sehr groß und wir wollen sie ansprechen, aber wir wollen auch Berliner, deutsche Berliner auch ansprechen. Und wir wollen auch Deutsche ansprechen, weil gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Politik tatsächlich ein bisschen durcheinander ist, ist es sehr wichtig, dass man auch die amerikanische Entwicklung sozusagen in O-Ton, wie man im Radioverbrauch sagt, so dass man auch sein eigenes Bild machen kann darüber, was passiert. Und wie ich würde anbieten, wenn man KCRW Berlin zuhört, dann kriegt man wahrscheinlich das beste Bild von Amerika, das man bekommen kann.
Wir haben gehört, CNN berichtet viel über das neue Amerika unter Trump. NPR greift diese Themen auch auf, aber etwas anders. Können Sie beschreiben, wie?
Ja, na, CNN ist im Endeffekt ein Unterhaltungsprodukt. Und sie wollen natürlich Drama und Konfrontation und Schwierigkeiten und laute Stimmen haben. NPR ist kein Unterhaltungsprodukt, es hat einen Auftrag, Information, Kultur und Gesellschaft zu bringen. Und sie bringen das in einer sehr kompetenten, aber auch, wenn wir wollen, sehr ausgewogenen Weise. Es gibt keinen Unterhaltungsauftrag da. Und das bedeutet, dass sie alle Seiten durchlichten. Auch die Pro-Trump-Leute kommen zur Rede und man hört, was sie sagen, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist.
Es gibt hier eine Verunsicherung in Europa, gerade jetzt mit Trump als neuen Präsidenten. Inwieweit werden diese Ängste aufgegriffen und auch thematisiert? Es gibt ja auch ein Programm, habe ich gehört, was Current Affairs heißt, was hier in Berlin produziert wird.
Ja, das wird ein Programm für Berlin sein, nicht so sehr über die Ängste, die Sie ansprechen. Aber die Informationssendungen, die zwischen 10 und 12 Stunden am Tag gesendet werden, sollten wir zuerst darum unterstreichen, dass wir ein Informationssender sind. Und es 10 bis 12 Stunden am Tag gibt es Informationssendungen. Und sie schauen sehr tief rein, wie ich gesagt habe. Es ist nicht nur ein paar Schlagzeilen, sondern sie gehen dahinter die Kulissen und versuchen zu verstehen, warum die Welt sich jetzt entwickelt, wie sie sich jetzt entwickelt. Und das sind nicht nur Themen der amerikanischen Gesellschaft, sondern auch Themen der Außenpolitik. Warum ist Nordkorea immer so ein undurchsichtiges, unangenehmes Land gewesen und geworden? Oder was passiert in China? Gerade jetzt in China hat es eine sehr wichtige politische Entwicklung gegeben. Das wurde auch sehr ausführlich in NPR berichtet. So, man bekommt ein sehr ausgewogenes Bild von der Welt, aber natürlich mit Schwerpunkt auf die USA.
Und dennoch gibt es ja Berliner Fenster. Das macht ja das Programm KCRW Berlin dann unique. Ja, genau. Was wird in diesen Berliner Fenstern thematisiert?
Naja, wir sind dabei, das alles zu konzipieren. Wir werden wie wir nennen, Public Affairs Sendung, das heißt Aktualitäten, könnte man das nennen. Was ist in Berlin los? Welche sind die Themen, die für die Bürger, auch für unsere Gemeinde wichtig sind? Wir werden auch eine Kultursendung haben, weil Kultur ist, Berlin ist Kultur, sehr groß geschrieben. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann werden wir versuchen auch, wir sind gerade im Gespräch darüber, Personalitäten in Berlin zu präsentieren. Ich glaube, es ist sehr wichtig für alle in Berlin, nicht nur die, aber vielleicht besonders für die englischsprachige Gemeinde. Interessante Menschen. Berlin hat Tausende, wenn nicht Millionen von interessanten Menschen. Und wir sind schon dabei. Wir haben ja, wenn Sie jetzt zuhören, Sie kriegen, hören Kurzgespräche mit interessanten Berliner. Wir wollen das vielleicht erweitern, so dass es ein richtiges Interviewprogramm gibt, wo man ein bisschen auch tiefer mit diesen Personalitäten reingehen kann.
Der vorige NPR-Sender wurde aus Washington finanziert. Dieser finanziert sich, oder zumindest die Berliner Fenster werden aus Berlin finanziert. Sie sind einer der Mitbegründer, aber auch der Unterstützer. Welche Art von Sponsoren oder wie wird sich das in Zukunft finanzieren? Auf wie viele Spenden hoffen Sie und welche sind die Wege, die Sie gehen, um diese Spenden einzusammeln?
Naja, wir hoffen auf viele Spenden. Wir brauchen verhältnismäßig viel Geld. Ja, wir werden NPR hat über die Jahre eine Methode entwickelt, gerade für Privatfirmen anzusprechen, wo sie ihr Name erwähnt wird, aber ohne große Werbung. Aber wir wollen auch Privatpersonen, wir wollen auch Stiftungen. Wir werden ziemlich aktiv und vielleicht darf ich sagen, hin und wieder dreist sein mit unserem Fundraising, weil wir das auch sein müssen. Wir wissen, dass wir einen ganzen Haufen Geld jedes Jahr organisieren müssen und wir werden sozusagen ohne Zurückhaltung diesem Geld nachjagen.
KDRW HD2 Santa Barbara.
KCRI HD2 Indio.
KCRU HD2 Oxnard.
KCRY HD2 Mojave.
KCRW HD2 Santa Monica.
KERW Los Osos Baywood Park.
And now welcoming KCRW Berlin at 104.1 FM Berlin, Germany.
Sound of a radio dial being turned. Now, usually there's only one really good reason for turning a radio dial, and that's to get rid of a station in favor of a better one. Well, now you can stay tuned to BFN.
Ja, das war BFN, British Forces Network, noch ein Jingle hinten dran und immer noch im Studio Kai Ludwig, der auch dem Interview von Eleni Klotzikas mit John Kornblum gelauscht hat, zum ersten Mal gehört hat, diese Aufnahme. Und kann man sagen, dass möglicherweise KCRW in der Tradition der alliierten Sender hier sendet? Würdest du es so weit gehen?
Man muss nur aufpassen, welcher alliierte Sender. AFN passt deshalb nicht ganz, oder auch BFN, weil die haben nur für ihre jeweiligen Militärangehörigen gesendet, also ausdrücklich nicht für deutsche Zivilisten.
Man könnte doch dann sagen, weil EFN war ja ein militärischer Sender, aber es gab ja auch RIAS Berlin.
Genau, es gab ja RIAS Berlin, das war dann die amerikanische Version. Und es gab ja noch etwas, es gab ja die Voice of America.
Hören wir jetzt mal ganz kurz, weil ich gerade den O-Ton hier liegen habe.
RIAS Berlin.
Die Älteren unter uns erinnern sich, ich glaube, als DIAS angefangen.
Als DIAS, weil man einfach noch keinen Sender hatte, als Drahtfunk also zunächst.
Genau. Ja. Und dann hat hier auch Tradition in Berlin tatsächlich die VOA, die Voice of America.
Ja, die ist ja 1942 gegründet worden im Zweiten Weltkrieg, tatsächlich als erstes mit Sendungen in deutscher Sprache. Die sind dann eben entfallen, weil man ja den RIAS hier in Berlin hatte. Man konnte dann sogar trotzdem noch was hören im Radio, wenn man nur wusste, wann und wo, nämlich das hier.
Hier spricht die Stimme Amerikas in Washington guten Abend. Wir überspielen Ihnen jetzt zwei Beiträge. Achtung, Aufnahme, bitte schneiden, bitte schneiden.
Ja, das hat sich dann 1991 wieder geändert. Ausstieg der Amerikaner beim RIAS. Dann hat die Voice of America doch wieder in deutscher Sprache gesendet. Allerdings, die Freude hielt nicht allzu lange an.
Auf zur letzten Runde im US-Report aus Washington. Der Kampf ist aber schon entschieden. Sie alle, liebe Hörer, wissen, worum es geht. In 30 Minuten liegt der deutsche Dienst der VOA K.O. am Boden. Er landet sozusagen im Sparschwein des amerikanischen Fiskus. Wir haben für Sie in der letzten Sendung ein paar Highlights aus unserer zweijährigen Existenz zusammengestellt und außerdem den Direktor der Voice of America um Rede und Antwort gebeten.
Ja, man hat dann aber trotzdem, ist man zu einem Einstieg hier in Berlin gekommen und zwar eben auf der 87.9, nachdem AFN weg war. Das dann allerdings wieder mit deutschen Kooperationspartnern ab 1995. Man erinnert sich vielleicht zunächst Charlie 87.9 von 100,6. Ging auch nicht lange, dann kam als nächstes Star FM. Das ging bis 2006 und dann ist etwas passiert. Dann hat
Moment, würdest du JFK mit dazu rechnen? Das war ja auch mal so eine von Peter Schwenke, von diesem Veranstalter. Ja, JFK, dann doch eine Erinnerung an John F. Kennedy.
Das ist dann natürlich auch wieder in dieser Tradition, ja genau.
Aber
ja, also wie gesagt, die Voice of America selbst, ne? Dann in der Kooperation mit Star FM und dann war man 2006 auf die Idee gekommen, aus welchen Gründen auch immer, allein senden zu wollen. Es gab dann eine Neuausschreibung und das ist für die Voice of America nicht gut ausgegangen. Die Frequenz erstmal, die 87.9, bekam dann Star FM allein und es kam dann eben seinerzeit auch zu dieser Bewerbung von NPR und NPR hat dann den Zuschlag für diese 104,1 seinerzeit erhalten.
Das Besondere bei den Alliierten waren, dass die Briten zwei Frequenzen hatten, einmal BBC und einmal BFBS.
Sie hatten zwei Frequenzen, einfach BFBS für ihre eigenen Militärs und dann eben den BBC für die deutschen Zivilisten. Ja, wir sagen deutsche Zivilisten. 1999 ist dann das passiert, was vorher schon bei der VOA passiert ist.
Natürlich bleibt uns und Ihnen die BBC erhalten, das haben Sie gemerkt. Wenn Sie des Englischen mächtig sind, dann reichen wir Sie gleich jetzt in nahtlosem Übergang an den englischen World Service mit all seinen Reichtümern weiter. Das deutsche Programm, die Kollegen, die hier nun weinend hinter der Scheibe stehen und ein ganzer Trupp von Sympathisanten, wir treten jetzt ab und wir tun es mit Wehmut, weil es uns etwas bedeutet hat und uns auch viel Spaß gemacht hat. Und Ihnen, liebe Hörer, hoffentlich auch. Und damit aus London, goodbye.
Und ähnlich ist es auch den Franzosen passiert.
Das ist es 2009 passiert, können wir es auch gleich mal anhören.
25,33 Meter.
Das war die erste Frequenzansage der deutschsprachigen Sendungen aus Paris im Jahr 1945. Nächstes Jahr hätten diese Sendungen also ihr 65. Bestehen gefeiert. Dazu wird es nicht kommen, denn dies hier heute Abend ist die letzte Sendung der deutschen Redaktion von Radio France International. Und zu diesem Event begrüßen wir Sie zum letzten Mal hier aus dem Pariser Studio.
Und man muss dazu sagen, sonst wäre die Geschichte unvollständig, dass auch die sowjetischen Truppen hier versorgt wurden mit Radio.
Mit Radio Wolga, in dem Fall sogar mit der Besonderheit, man hatte auch für deutsche Zivilisten gesendet, mal kurzzeitig. Man hat selber gesagt, viel zu spät eigentlich angefangen, aber es ist dann doch gemacht worden.
Говорит Москва.
Es ist 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In Moskau ist es 19 Uhr.
Ja, das hat er. Und Kai, da könnte man noch stundenlang reden, aber bei uns ist jetzt 19 Uhr gleich, nicht nur in Moskau. Vielen Dank für die dann doch schnelle Abfolge an verschiedenen Eindrücken aus der langjährigen Radiogeschichte dieser Stadt Berlin, Ost und West. Und wir sind gespannt, wie sich dann tatsächlich das Programm von KCRW Berlin hier in Berlin macht. Und wie gesagt, Sie können das Ganze verfolgen auf der 104,1 Megahertz oder auch im Netz unter kcrwberlin.com.
KDRW, HD2, Santa Barbara.
KCRI, HD2, Indio.
KCRU, HD2, Oxnard.
KCRY, HD2, Mojave.
KCRW, HD2, Santa Monica.
KERW, Los Osos, Baywood Park.
And now welcoming KCRW Berlin at 104.1 FM, Berlin, Germany.
KCRW Berlin, 104.1 FM, is the capital's new radio station featuring music, news, and culture. In English for Berliners and Berlin's English-speaking community.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonustrack bleiben wir beim Thema der alliierten Rundfunkfrequenzen in Berlin und beginnen zunächst mit einem Rundgang im Alliiertenmuseum. Allerdings ist das schon eine Weile her, 26. Januar 2002 im Medienmagazin ausgestrahlt, ein Rundgang mit dem Kurator der AFN-Ausstellung, Bernd von Koska.
This is your station, broadcasting only for you. Bringing you music, news, entertainment from home. With you on the road to Berlin is the AFN.
Here comes the bandwagon. Wagon with your new driver, Dick Powell, holding the reins, and accompanied by Harry James, his music makers, Kitty Callan, and Buddy DeVito. Guest maestro James kicks the wagon into high gear with James Jive.
Wir befinden uns jetzt vor einem Mini-Nachbau eines Original-Sendestudios. Ich sehe ein Mischpult, ich sehe einen Plattenspieler, ich sehe ein typisch amerikanisches Mikrofon und dann auch eine Plattenschneidemaschine. Vielleicht können Sie noch einige Details nennen. Was sind das für Geräte?
Ja, das sind Geräte, die uns von Sammlern zur Verfügung gestellt wurden. Das älteste Gerät ist dieser Plattenschneider aus den späten 40er Jahren. Und das, sagen wir mal, das jüngste ist eben hinten dieser Plattenspieler aus den 70er Jahren und das Mischpult aus den späten 60er Jahren.
Ach, das muss man sich nicht vorstellen wie ein normales Mischpult, wie man es auch vom Discjockey her kennt, sondern das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 runde Potentiometer und Kipphebel. Was ist denn das überhaupt für eine Art von Mischpult? Ist das eine bestimmte Militärvariante? Wissen Sie das?
Das kann ich nur aufgrund der Bilder eruieren, an denen wir eben die Techniker eben an solchen Mischpulten sehen. Inwieweit die jetzt fürs Militär produziert wurden, glaube ich nicht, weil die sind von der Firma Gates und die machen, glaube ich, auch herkömmliche Mischpulte. Warum die jetzt eben andere Schalter und Kipphebel haben als die üblichen, die man kennt, da bin ich überfragt.
Die sind einfach auch wahrscheinlich kompakter dadurch, denn wenn man noch so eine Flachbahnregler hat, dann ist einfach mehr Platz vonnöten. Und das sind Originalteile von EFN Berlin?
Genau, die da benutzt wurden und hier das schönste dieser Teil ist eigentlich dieser Plattenschneider. Heute würde man sagen ein CD-Brenner. Damals wurden also die Platten geschnitten, hatten dann extra Verbindung zu externen Tonquellen, sagen wir mal zu einem Lautsprecher, der wurde da angeschlossen und dann hat eine mehr oder weniger komplizierte Apparatur diese Platte von vorne bis hinten mit diesen Wellen geschnitten und auf der anderen Seite ist dann ein Tonarm, der hinterher die Aufnahme abhören konnte und das Spezielle bei diesen großen Platten, bei den 45 cm oder 16 Inch, ist, dass sie inside out gehört wurden, also der Tonarm wurde innen eingesetzt und ist dann nach außen zum Abhören durchgelaufen und die Spieldauer so einer großen 45 cm Platte war nicht sehr lange, etwa 6 bis 8 Minuten.
This is the sound of a radio dial being turned. Now, usually there's only one really good reason for turning a radio dial and that's to get rid of a station in favor of a better one. Well, now... Well now, you can stay tuned to BFN.
Sie haben einige Exponate, die auch dokumentieren, dass EFN Sichtwerbung gemacht hat, nämlich Plakate. Hier sehe ich Children's Magazine. Das ist offensichtlich eine Kindersendung. War das nicht ein Soldatensender?
Ja, es war ursprünglich als reiner Soldatensender gedacht, der ausschließlich die Soldaten, die durch Europa ziehen und Europa befreien sollten, denen folgte, um sie mit Infotainment, also Information und Entertainment zu versorgen. Diese Sender hatten, also AFN und BFN hatten beide diese Aufgabe.
Aber BFN, muss man so sagen, ist der British Forces Network Sender.
Genau,
also
das Pendant zum AFN. Nachdem der AFN erfolgreich ein Jahr gegründet war, haben die Briten sich entschieden, selbst zu tun und auch ihre Soldaten in Europa eben mit einem eigenen Soldatensender zu unterhalten. Und hier stehen wir vor einem Plakat des BFN, der bereits 1948 in Deutschland begonnen hat, Kindersendungen auszustrahlen, weil man eben schnell gemerkt hat, dass man nicht nur Programme für die kämpfende Truppe oder jetzt hier für die Besatzungssoldaten spielen sollte, sondern auch Programme für deren Angehörige, sprich deren Kinder und deren Frauen. Und so haben eben AFN und BFN in der weiteren Zeit verstärkt Kindersendungen und auch Sendungen für Frauen etc. angeboten.
It's Kinder Club time and it's time for our tea with Badger and Owl and them all. And there's Uncle Bill with records for me, for Sharon and David and Paul.
British Forces Broadcasting Service ist manchem vielleicht auch noch bekannt, BFBS in Berlin. Das ist hier ein ganz seltsames Exponat, sieht eigentlich aus wie ein altes Mikrofon mit einem schwarzen Rahmen. In der Mitte hängt was Rundes, aber das sieht aus wie eine Studiouhr, würde ich sagen. Soll es das auch sein?
Es wurde in der Tat beim BFN, später BFBS, als Echtzeituhr im Studio verwendet, wie die Fotos darauf dokumentieren. Bis 1990, der Schließung des Hauptquartiers in Köln, war dies die Echtzeituhr und es ist ein Überbleibsel der Deutschen, quasi eine Kriegsbeute, wenn wir es so nennen, und zwar eine recht seltene Uhr der Pinschwerke in Berlin. Von diesen gibt es deutschlandweit nur noch 3 Stück und die ist uns auch von einem Leihgeber zur Verfügung gestellt worden. Wie gesagt, sie war bis 1990 das Maskottchen, sagen wir mal, des BFBS in Köln.
La mer, qu'on voit danser. Le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La
mer. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, je voyais près des étangs.
Und Sie haben es angedeutet, als Alliiertenmuseum ist man natürlich auch dabei, die französische Rundfunkleistung hier zu würdigen auf diesem Gebiet. Ausstellungsexponate, auffällig ein Spulentonbandgerät, ein ganz normales Sennheiser-Mikrofon, wie es auch überall benutzt wurde. Und das müssen Sie erklären, das ist ein technischer Schaltkasten der Marke Braun.
Ja, wir sehen hier mehr oder weniger semi-professionelles Equipment, das aber, wie das Foto zeigt, in der Tat von Radio FFB so verwendet wurde. Das sind also die Originalgeräte von Radio FFB. Und Radio FFB passt nicht so ganz in diese Reihe der Soldatensender, wie es AFN oder BFBS war, weil sie eben keine eigenen größeren Beiträge selber produziert haben. Radio FFB hat eigentlich nur das Programm von Radio France inter über Umsetzer zugänglich gemacht für die französischen Soldaten im französischen Sektor Reinickendorf und Wedding.
Nathalie.
From the United States of America. Stand by, Americans. Stand by, servicemen of the United Nations. Here's mail call. One big package of words and music and laughter delivered to you by the stars from whom you want to hear. An answer to the request you send to Armed Forces Radio, Los Angeles, USA.
Ja, wenn sich die Frage stellt, wie viele Leute jetzt eigentlich den AFN gehört haben, so wird man darüber sehr wenig Statistiken finden. Wir haben hier allerdings eine Analyse der Post aus 1954 im Museum ausgestellt. Dort sind alle Briefe an die AFN-Stationen in Deutschland aufgelistet. Das war eine Gesamtzahl von 137.000, die in diesem Jahr an AFN in Deutschland geschickt wurde. Und in Berlin hat der Sender 12.800 Hörerbriefe erhalten, und das Interessante an dieser Statistik ist, dass von diesen 12.800 Briefen über 8.000 von Deutschen stammen, und das zeigt auch schon das Verhältnis etwa, wie es dann auch vor den Radiogeräten war, also ein größerer Anteil von Deutschen hat natürlich diesen Sender gehört, viel mehr als die ursprüngliche Zielgruppe, die alliierten Soldaten haben eben die Deutschen zugehört.
Man war sich dessen sicherlich bewusst, aber hat man bewusst auch das Programm darauf ausgerichtet, dass die Deutschen zuhörten, dass man sie bewusst auch angesprochen hat?
Nein, durfte man wiederum aus Copyright-Gründen nicht. Die Briten haben sich da sehr strikt dran gehalten. Es wurden eigentlich keine Hörerwünsche von Deutschen erfüllt. Und auch wenn man merkte, dass ein Deutscher sich in einen Hörerquiz reingeschmuggelt hat, weil er gut Englisch konnte, wenn man das merkte, war der auch gleich wieder draußen. Die Amerikaner haben es in der Regel ein bisschen legerer gehandhabt, wenn dann jemand Peter Schmidt einen Musikwunsch hatte, dann war das eben For Peter, und dann hat man das insofern ein bisschen umgangen.
Check it out at the All-American Service Club. Uncle Horst, give me some love music, please. Yeah, these are the Raiders. What a swinging sound from AFN Berlin. You've got Intuba till 1 o'clock this afternoon. Come on in, music's fine. Keep me company. I need all the company I can possibly get.
Es gibt hier auch Schlagzeilen zu sehen aus deutschen Zeitungen, wie die Militärsender der ARD Hörer abjagen. AFN und BFN werden immer attraktiver. Happy Music zwischen Stahlhelm und Sternenbanner. Das dokumentiert ja eigentlich auch im Wesentlichen den großen Einfluss auch auf die deutschen Programme. Wenn Sie als Kurator dieser Ausstellung einschätzen müssten, welchen Stellenwert AFN und BFN in der Radiogeschichte haben, kann man sagen, ohne die beiden Sender wäre eigentlich das deutsche Programm, wie man es heute kennt, gar nicht vorstellbar?
Ich denke, insbesondere in den 80er Jahren bei der großen Welle der Privatradios, die da entstanden sind, die haben sich natürlich schon sehr genau angeguckt, welche Sender populär sind und haben sich auch überlegt, warum sind diese Sender so populär. Und da kann man wirklich sagen, dass da von AFN und auch von BFBS eine Menge Dinge sowohl von der Präsentation wie auch vom Programm selber abgekupfert wurden. Und insbesondere diese Schlagzeilen hier aus den 60er und 70er Jahren mit Schätzungen, dass bis zu 8 Millionen Bundesbürger regelmäßig entweder AFN oder BFN hören und diese Hörer natürlich in öffentlich-rechtlichen Anstalten verloren gehen, die haben sich natürlich auch ihre Gedanken gemacht, was man ändern könnte, um diese Hörer wieder zurückzugewinnen. American Forces Radio. If you see me walking down the street
and I start to cry. Sie haben nächsten Samstag zur Langen Nacht der Museen natürlich auch geöffnet. Man kann sozusagen das Medienmagazin, das an diesem Tag ausfällt zugunsten der Langen Nacht und der Berichterstattung darüber, man kann also diesen Sonnabend nutzen, hierher kommen in die Kläranlage in Berlin. Vielleicht noch was, wie man hier am besten, am günstigsten anreist.
Mit der U-Bahn ist es die Haltestelle Oskar-Helene-Heim und dann sind es nur noch 5 Minuten zu Fuß und wir sind von der Straße nicht zu übersehen. Ein großes Flugzeug, ein ehemaliger Rosinenbomber, steht also mitten auf dem Freigelände.
Der britischen Luftwaffe.
Genau, der britischen Royal Air Force, und dieser Rosinenbomber wurde in der Tat auch während der Berliner Luftbrücke eingesetzt. Und mit dem Auto findet man uns natürlich an der Clay-Allee direkt gelegen. Parkmöglichkeiten bestehen auch direkt vor dem Museum. Oder zur Langen Nacht eben mit dem Bus-Shuttle, der angeboten wird.
Planen Sie was Besonderes an diesem Abend?
Ja, in der Tat haben wir ein sehr interessantes und umfangreiches Programm, was sich auch ausschließlich auf den AFN bezieht. Und zwar wird gegen 18.30 Uhr ein aktiver AFN Europe DJ Hank Minitres aus Frankfurt herkommen und live eine Sendung aus dem Outpost Kino machen. Dann eine Stunde später, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, wird es Gespräche mit Buchautoren geben, die Bücher über den AFN oder den BFS geschrieben haben, und dann nochmal eine Performance von einem ehemaligen AFN-Veteran, Ken Dunnigan. Er war derjenige, der in den 50er Jahren den Bebop in Deutschland bekannt gemacht hat und eben auch als AFN-Moderator und Ansager diese Scheiben als erster aufgelegt hat. Und zu guter Letzt dann eine Live-Performance von Joey Wells, dem ehemaligen Pianist von Bill Haley and the Comets. Der macht heute immer noch Musik, und wie, das wird er uns um 22:30 hier im Alliiert-Museum zeigen.
Und das alles kann man nochmal nachlesen auf der Medienmagazin-Seite von Radio 1. Vielen Dank.
It's time to say farewell to AFN Berlin.
And what does AFN Berlin stand for? B is for Bravo. Thanks for all you've done.
E is for excellence and the awards you've won.
R is for radio. It's been a lot of fun.
L is for the listeners, each and every one.
I is for incredible. You guys are really swell.
N is for nobody else could do the job as well. From AFN Heidelberg to AFN Berlin.
Auf Wiedersehen, farewell and all the best to you.
Wie erwähnt, das war das Jahr 2002. Drei Jahre später, im Dezember, am 3.12.2005 im Medienmagazin, gab es eine Entscheidung über Radiofrequenzen. Beworben hatten sich die VOA und das National Public Radio.
Radio 1.
How do you do, and thank you for tuning in Music USA. This is Willis Conover in the Washington, D.C. studios of The Voice of America.
When the world should all be sleeping.
Die Voice of America, die ja auch partiell zu hören ist über UKW Berlin 87,9 MHz. Im Zuge der Neuausschreibung der Frequenz 100,6 MHz wird auch über die Zukunft der 87,9 und der 104,1 MHz entschieden. Mit dabei unter den Antragstellern die Voice of America. Gestern wurde die VOA-Delegation in der Medienanstalt angehört. Ich konnte den Executive Director des Board of Governors, also der übergeordneten Instanz von VOA, Brian Conniff, kurz abpassen und ihn fragen, warum sich denn die VOA so für Berlin immer noch interessiert.
America has had a FM frequency in Berlin ever since,
und er sagt, Amerika hat in Berlin eine UKW-Frequenz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Man konnte die alte EFN-Frequenz zeitweise nutzen. Man denkt aber, dass es wichtig sei, dass Amerika das Senden für die Berliner fortsetzt. Man bietet ein englischsprachiges Programm für die englisch verstehenden Berliner an. Und es sei wichtig, diesen Dialog, den es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt, fortzusetzen, der unsere zwei Nationen enger zueinander bringt. Angesichts also dieser großen Aufgabe, die sich die Voice of America stellt, Informationen der westlichen Welt in Länder zu tragen, die sich vor äußeren Einflüssen abschotten, wie zum Beispiel Iran mit den Kooperationssender Radio Fardor für den Iran, stellte ich Brian Conniff die Frage, worüber er die Berliner eigentlich informieren will.
We use for the Berlin frequency.
Wir nutzen auf der Berliner Frequenz ohne zusätzliche Kosten zentral produziertes Material, das weiterhin weltweit genutzt wird, ohne auf die Programme im Nahen Osten zurückzugreifen. Aber es sei unangemessen, zu dieser Zeit Näheres über das Hearing bei der MABB zur Vorstellung des Konzepts zu sagen, während der Medienrat hinter verschlossenen Türen tage.
The confidentiality to discuss in private without me revealing what we talked about. It would be inappropriate at this time.
Ja, man ist nicht die einzige Radiostation, amerikanische Radiostation, die VOA, sondern das National Public Radio hat sich auch beworben für die Frequenz 100,6 und alles drumherum im Gesamtpaket. Und mit ihr kam der Executive Director Jeff Rosenberg nach Berlin und erzählte mir nach der Anhörung vor dem Medienrat, warum er sich mit seinem Programm für Berlin interessiert.
We want to take the so-called American frequency in Berlin.
Man wolle die sogenannte amerikanische Frequenz der drei alliierten Frequenzen nach dem Ende der militärischen Präsenz zu einer echten amerikanischen Stimme machen. 10 Jahre lang wurde diese Frequenz als Geschenk der Berliner an eine Radiostation ignoriert. Und NPR hoffe nun, man könne etwas nach Berlin bringen, das wertvoll, wichtig und unterhaltsam sei, so wie die US-Kultur.
That will be as valuable and important and entertaining as American culture itself.
Also das sieht man doch so ein bisschen ähnlich, dass man in den ehemaligen alliierten Regionen auch weiterhin die amerikanische Flagge hochhalten will. Aber es gibt auch noch einen Unterschied. Daher fragt ich Jeff Rosenberg, was denn NPR vom Programm der VOA unterscheide.
VOA is the United States government.
Die VOA ist praktisch der Sender der US-Regierung. Alles, was den Sender verlässt, ist von der US-Regierung kontrolliert worden. Das National Public Radio, NPR, ist eine journalistische Organisation wie die ARD. Wir glauben an Fakten. Wenn Fakten die offizielle US-Sicht unterstützen, dann sagen wir die Fakten. Aber wir stellen auch Fragen, auch dann, wenn die Antwort nicht so gut ausfällt. Das ist der journalistische Unterschied. Wir machen faktengestützten Journalismus. Die VOA verkörpert die Regierung der Vereinigten Staaten.
They are the government of the United States.
Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich mit der VOA die Frequenz teilen?
Da schüttelte er gleich mit dem Kopf. Das war also sehr deutlich anzusehen. Da war ein etwas verfinsterter Blick.
We don't believe it's possible.
Wir glauben, das ist unmöglich, echten Journalismus und Nachrichten mit Anteilen der VOA zu mischen.
And broadcasting news with the work of the VOA.
Und dann fragte ich natürlich noch, ob er das Konzept für Berlin beschreiben könnte.
Can you describe your concept?
This is an all-purpose station. It has a complete spectrum.
NPR ist sozusagen eine Art Allzweckradio. Es umfasse das ganze Spektrum der US-Kultur, einschließlich Nachrichten und Informationen, Musik, Jazz eingeschlossen, Folkmusik, klassische Musik, Unterhaltungsprogramme, Diskussionsprogramme, was als Tagesereignis bezeichnet wird. Alles zusammen wird miteinander vermischt und am Werktag ist der Informationsanteil höher als am Wochenende mit Unterhaltung und Musik. Welche Art der Informationen aus aller Welt oder US-Nachrichten? Wir sind die größte Radio-News-Organisation der USA. Wir haben überall auf der Welt Korrespondenten. Wir senden News 24 Stunden am Tag, die überall auf der Welt gehört werden.
And so our product is heard all over the world. There are people listening to our news.
I'm Debbie Elliott. Whether your idea of the perfect weekend includes Carl Hiaasen or Dostoevsky, Bruce Springsteen or Tchaikovsky, a 50-mile bike ride, or 2 hours watching the game. You'll find plenty to keep you entertained and well-informed on All Things Considered from NPR News. Make it part of the rhythm of your weekend.
From National Public Radio in Washington, D.C., you're listening to NPR Worldwide.
From NPR News in Washington, D.C., this is Weekend Edition. I'm Scott Simon. On this date in 1967, a 53-year-old South African grocer named Louis Washkansky received the world's first transplanted human heart from 25-year-old Denise Darval, who died in a car accident. Dr. Christian Barnard at the Goodshire Medical Center in Cape Town skillfully snipped and reconnected her heart into the grocer's body and gave Mr. Washkansky new drugs to try to prevent his body from rejecting the heart. Louis Washkansky died of pneumonia 18 days later, but Denise Darval's heart supported his body until the end. New immunological drugs have been developed, and last year more than 2,000 people around the world got new hearts. After the newscast, a new course for U.S. forces in Iraq. It's Saturday, December 3rd, 2005.